Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie in Bonn, das für einen Rheinländer selbstverständlich die Mitte Europas ist. Und insofern, das mit dem Anreisen kann man auch als Abreisen betrachten und umgekehrt. Nun gut, das Berufsbildungsgesetz als Grundlage der Qualitätssicherung beruflicher Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Berufsbildungsausschüsse. Ein etwas sperriges Thema, das man mir da aufgegeben hat. Aber versuchen wir es mal. Qualitätssicherung beruflicher Bildung. Die gute Nachricht ist also, es gibt Qualität in der beruflichen Bildung, die es zu sichern gilt. Ich bin jetzt, um Ihre Unsicherheit zu beantworten, noch nicht ganz ein Jahr in dieser Funktion. Ich war früher schon mal in dem Bereich tätig und freue mich jetzt, dass ich in diesem wirklich schönen Politikbereich, in dem man auch viel gestalten kann, wieder tätig bin. Trotzdem kokettiert man ja immer so ein bisschen damit, wenn man von außen kommt und dann auf diese ganzen Insider stößt. Und mir fällt eins auf. Wir diskutieren oft über die Schwächen des Systems oder seines Vollzugs. Wir machen uns Sorgen um diejenigen, denen es schwerer fällt, den Zugang zur beruflichen Bildung zu finden. Wir machen uns diese Sorgen auch zu Recht. Wir machen uns auch andere Sorgen. Sie haben das Thema Weiterbildungsbereich angesprochen. Sie haben das Thema Durchlässigkeit angesprochen. Was nach meiner Beobachtung oft zu kurz kommt, ist die Feststellung, dass wir uns mit unserem dualen Berufsausbildungssystem in Deutschland nicht verstecken müssen. Meiner Meinung nach im Gegenteil. Zeigen Sie mir ein anderes System, was in einer gleich hohen Qualität auf betriebliche Wirklichkeit und berufliche Handlungsfähigkeit vorbereitet. Zeigen Sie mir ein anderes System, und Herr Professor Weiß hat es schon angesprochen, das dafür sorgt, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland nicht öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind als die übrigen Arbeitnehmer. Schauen Sie sich um in Europa, in Spanien, in Griechenland, in Frankreich, in Großbritannien. Zeigen Sie mir ein anderes System, in dem Betriebe in diesem hohen Maße Geld in die Hand nehmen, Geld, Zeit, Aufwand, um ihre Mitarbeiter von Anfang an bestmöglich zu qualifizieren. Und deshalb appelliere ich immer dafür, fangen wir bei allen Überlegungen, die nötig sind, an im Denken bei den Stärken und den Vorteilen und freuen wir uns hin und wieder auch ein bisschen darüber. Qualitätssicherung. Wir sichern uns das, was uns am Herzen liegt. Wir sichern das, was bedroht ist. Nun ist Bedrohung vielleicht ein etwas großes Wort. Ich nenne es mal Herausforderung. Was sind die Herausforderungen, die wir bestehen müssen? Ein Stichwort: demografischer Wandel. Die Altersgruppe der unter 20-Jährigen schrumpft bis 2030 um 16%. Die Altersgruppe der potenziell Erwerbstätigen im gleichen Zeitraum um 10%. 10%, setzen Sie diese Zahl mal in Relation, vergleichen Sie sie mit den knapp 3%, die wir in der Arbeitslosenstatistik als Kennzahl haben. Da klafft eine Lücke. Das wird landläufig als Fachkräftemangel beschrieben, der sich abzeichnet, der droht. Schauen Sie sich das Studierverhalten der jungen Menschen an. Wir liegen mittlerweile bei knapp 50% eines jeden Jahrgangs, der an die Fachhochschulen und Universitäten strömt. Und da stellt sich schon die Frage, wird das System der dualen beruflichen Ausbildung ein Nischensystem, ein Restesystem? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, vielleicht eine Bedrohung, gegen die es sich dann zu sichern gilt. Ich sprach eben von diesen jungen Menschen, denen es schwerfällt, den Zugang in die berufliche Bildung zu finden. Und machen wir uns nichts vor, dieser demografische Wandel, der in aller Munde ist, wird nicht dazu führen, dass das Problem sich erledigt. Wir werden auch in Zukunft junge Menschen haben, denen es schwerfällt. Wie antworten wir darauf? Sollen wir das Niveau der beruflichen Ausbildung nach unten anpassen? Das kann nicht die Antwort sein. Eine Antwort könnte sein, lasst sie uns diese jungen Menschen zu den Fachkräften der Zukunft machen. Die Ursachen für gescheiterte Bildungskarrieren liegen nicht im System der beruflichen Bildung. Sie liegen früher. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich mache keine Schuldzuweisung an Elternhaus oder Schule. Ich stelle fest, wenn Sie sich die Untersuchungen angucken, dann werden diese Weichenstellungen, ob die Bildungskarriere funktioniert oder nicht, sehr früh gesetzt. Und spätestens mit 12 oder 14 Jahren weiß der Zug, wohin er fährt. Die Bundesregierung setzt deshalb einen Schwerpunkt bei der frühkindlichen Bildung mit dem Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft gute Startchancen für ihren Bildungsweg erhalten und die bestmögliche Förderung. Wir im BMBF greifen sehr früh an. Wir starten mit unserem Programm Bildungsketten schon in den 7. Schulklassen. Das ist diese Größenordnung, 12 bis 14 Jahre, um dort frühzeitig Stärken und Schwächen zu erkennen und eine individuelle Förderung darauf auszurichten. Fachkräftemangel. In diesen Tagen wird das Anerkennungsgesetz, nachdem es dem Bundestag passiert hat, im Bundesrat verhandelt. Das Gesetz trägt der Tatsache Rechnung, dass wir in Deutschland bisher unzureichend bewerten können, ob und welche wirklichen Qualifikationen in dem stecken, was Menschen im Ausland erlernt haben. Auch hier schlummern immer noch unentdeckte Potenziale, die es zu nutzen gilt. Haben Sie was gemerkt? Ich habe von Qualität gesprochen, ich habe von Herausforderungen gesprochen, ich habe 2, 3 Sicherungsinstrumente der Bundesregierung angesprochen. Vom Berufsbildungsgesetz war bisher noch nicht die Rede. Nun bin ich Jurist und als solcher hochsensibel, wenn bei Auftreten von Problemen oder beim Meistern von Herausforderungen immer sofort nach dem Gesetzgeber gerufen wird. Die Erfahrung, und ich glaube, dies gilt generell, ist, dass es oft nicht an den Gesetzen, sondern allenfalls am Vollzug dieser Gesetze liegt, wenn etwas nicht funktioniert. Bin ich nur Jurist, sondern auch noch einer von denen, die an der Novellierung des BEBIG im Jahr 2005 mitgewirkt haben. Sie dürfen also sicher sein, dass ich das Werk für gelungen halte. Ja, was für ein Meisterwerk. Es schafft den rechtlichen Rahmen für ca. 350 Ausbildungsberufe mit vollkommen unterschiedlichen Anforderungen. Es schafft den Rahmen für große, mittlere und kleine Unternehmen, weltweit agierend oder auch nur lokal. Es schafft den Rahmen für Massenberufe wie Mechatroniker, genauso wie für den Glockengießer oder den Geigenbauer. Es sichert Qualität. Die staatliche Anerkennung von Ausbildungsberufen führt zu einheitlichen Standards für die mindestens zu erlernenden Qualifikationen. Und zwar bundesweit. Das sollen uns Schule und Hochschule erstmal nachmachen. Es regelt das Zusammenspiel zwischen Auszubildenden und ausbildendem Betrieb. Rechte und Pflichten auf beiden Seiten sind klar. Es nimmt die Wirtschaft als Regisseur der Ausbildung in Verantwortung. Die Kammern vor Ort, also die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft, beraten die an der Ausbildung Beteiligten und überwachen die betriebliche Ausbildung. Sie stellen die Eignung von Betrieben und Ausbildern fest, prüfen den Ausbildungsvertrag und führen als hoheitliche Aufgabe die Prüfungen durch. Die Prüfungen selbst werden damit von Dritten durchgeführt, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Die Ausbilder selbst müssen nämlich draußen bleiben. Bei der Formulierung der konkreten Prüfungsaufgaben sowie ihrer Durchführung sind paritätisch Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie die Berufsschulen beteiligt. Das BEBIG nimmt, und das ist nach der föderalen Struktur der Bundesrepublik, weiß Gott, nicht trivial, den dualen Partner Berufsschule nicht nur wahr, sondern auch ernst. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Herr Kreher, Bund und Länder streiten sich in der Bildungspolitik gut, oft und gerne. Und auch die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz stoßen bei uns manchmal, wie zum Beispiel letzte Woche, auf Kritik. Herr Weiß hat das dazu Notwendige gesagt. Aber das System der beruflichen Bildung denkt beide Säulen mit. Sei es am Beginn des Neuordnungsverfahrens, die Melodie kannte ich noch gar nicht. Sei es am Beginn eines Neuordnungsverfahrens, sei es, und jetzt taucht endlich auch das letzte Stichwort von dem Redetitel auf, im Vollzug, nämlich zum Beispiel in den Berufsbildungsausschüssen. Ich glaube, die Stärke des Rechtsrahmens der beruflichen Bildung ist das, was landläufig als Konsensprinzip beschrieben wird. Konsens meint nicht Kuschelkurs. Konsens basiert auf klaren Verantwortungsstrukturen, sei es der Sozialpartner, sei es der Länder, sei es des Bundes. Jeder weiß, welche Hausaufgaben er zu erledigen hat. Gleichzeitig kennt und akzeptiert er die Verantwortung des jeweilig anderen. Die Entwicklung von Ausbildungsberufen ist dafür ein gutes Beispiel. Die Initiative kommt aus der Wirtschaft. Arbeitgeber und Gewerkschaften identifizieren den Bedarf für eine neue oder eine zu überarbeitende Ausbildungsordnung. Sie übernehmen damit gleichzeitig auch Verantwortung dafür, dass junge Menschen sich darauf verlassen können, dass sie einen Beruf mit Zukunftschancen erlernen. Der Bund, und dazu gehört natürlich auch das BIP, Herr Professor Weiß, leitet dann das Neuordnungsverfahren ein, und zwar unter Beiziehung derjenigen, die von der Sache Ahnung haben, also der Sachverständigen. Die Länder, unser dualer Partner, werden nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern von Anfang an in die Überlegungen einbezogen und jeweils informiert gehalten. Und wenn dies mit Respekt vor den grundgesetzlichen Zuständigkeiten geschieht, redet weder der Bund den Ländern in die Rahmenlehrpläne hinein, noch geben die Länder die Inhalte der Ausbildungsordnungen vor, und dennoch am Ende ist ein Werk im Konsens entstanden. Der Hauptausschuss des BIP, in dem alle Parteien dann wieder vertreten sind, bestätigt diesen Konsens quasi, und erst dann setzt der Verordnungsgeber den hoheitlichen Akt um. Das war ein Beispiel für das Konsensprinzip auf der Rechtssetzungsebene. Nun bin ich gebeten worden, die Rolle des Berufsbildungsausschusses darzustellen. Ich glaube auch, um Ihre Gespräche heute Nachmittag etwas vorzubereiten. Jetzt wird es also vielleicht eine Spur juristisch, aber fangen wir diese Fakten an. Der Berufsbildungsausschuss ist das zentrale Beratungs- und Beschlussgremium der zuständigen Stelle. Bei der Durchführung seiner Aufgaben ist er weisungsunabhängig. Ihm gehören jeweils Beauftragte der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Berufsschullehrer an. Und wie auch in den Prüfungsausschüssen ist die Tätigkeit ehrenamtlich und lebt vom Engagement der Beteiligten. Die zuständige Stelle, also in der Regel die Kammer, ist verpflichtet, einen Berufsbildungsausschuss einzurichten. Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Und zudem, und das ist dann eine Neuerung, wurde mit der letzten Novelle des BBIX hervorgehoben, dass der Berufsbildungsausschuss im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung hinzuwirken hat. Dies beinhaltet, dass der Satz stimmt hier nicht. Dann muss ich es nochmal mit eigenen Worten sagen. Das heißt, die Idee von Qualität muss bei jeder Tätigkeit des Berufsbildungsausschusses quasi mittickern. Auch wenn das Thema vielleicht ein überschaubares, sachliches ist, es muss immer im Hinterkopf der Qualitätsaspekt mitschwingen. Das Berufsbildungsgesetz zählt die Aufgaben des Berufsbildungsausschusses nicht abschließend auf, sondern nennt nur Regelbeispiele. Anzuhören ist der Berufsbildungsausschuss zum Beispiel beim Erlass von Verwaltungsgrundsätzen über die Eignung von Ausbildungsstätten, für die Verkürzung der Ausbildungsdauer, für das Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen oder die Verkürzung und Verlängerung der Ausbildungsdauer. Unterrichtet werden muss der Berufsbildungsausschuss zu statistischen Erhebungen, wie zum Beispiel Zahl der eingetragenen Verträge, Zahl, Ergebnisse der Prüfungen. Darüber hinaus beschließt der Berufsbildungsausschuss, und damit wird er dann fast schon wieder rechtssetzend, die aufgrund des BBIG von den zuständigen Stellen zu erlassenen Rechtsvorschriften für die Durchführung der Berufsbildung. Hierzu gehören die Prüfungsordnungen, aber auch die zahlreichen kammergeregelten Fortbildungsprüfungsordnungen. Stimmberechtigt seit 1969 waren in diesem Berufsbildungsausschuss die Vertreter von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Wir haben 2005 das Stimmrecht erweitert, zumindest in all den Fällen, in denen Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses sich unmittelbar auf die berufsschulische Seite auswirken. Ich weiß, Herr Kreher, es hätte noch ein bisschen weiter gehen können aus Sicht der Länder, aber ist schon mal was. Ich lasse das jetzt mal mit den rechtlichen und formalen Konstruktionen. Das muss zum Einstimmen reichen für Ihre Diskussion. Wichtig ist mir ein anderer Gedanke. Diese Konstruktionen funktionieren nur dann, wenn dazu ein klares Verständnis kommt, und zwar ein Selbstverständnis. Verantwortungsgefühl, ein Gefühl für die eigene Rolle in einem solchen Berufsbildungsausschuss, partnerschaftliches Miteinander, Ringen um die beste Lösung mit den besten Argumenten und zum Schluss aufeinander zugehen. Das ist ein hoher Anspruch, aber es ist der richtige Anspruch. Lassen Sie ihn auch für die heutige Tagung gelten. Dann sind spannende Ergebnisse zu erwarten. Auf die freue ich mich. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche in hoher Qualität. Vielen Dank.